NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Wie kam es zum Ersten Weltkrieg? Woran scheiterte die Weimarer Republik? Was brachte die Nationalsozialisten an die Macht? Wer heute verantwortlich Politik machen will, sollte viel von Geschichte verstehen. Er oder sie muss nicht zwingend Historiker sein, aber wichtige Entwicklungsstränge zu kennen, hilft, wenn es darum geht, nicht immer dieselben Fehler zu wiederholen. Der historischen Bildung, unabhängig von universitären Seminaren und Vorlesungen, dienen Akademien und Stiftungen mit Tagungen und Kongressen. Nur findet man dort selten Politiker oder andere sogenannte Entscheidungsträger, weil diese bis über beide Ohren im Alltagsgeschäft stecken. Unter anderem an sie wendet sich die neu eröffnete Walter-Rathenau-Akademie. Der Historiker und Publizist Michael Wolfsohn hat sie gegründet und weitere prominente Fachkollegen wie Thomas Brechenmacher und Sönke Neitzel mit ins Boot geholt. Ich habe vor der Sendung mit Michael Wolfsohn gesprochen und ihn gefragt, was diese neue Akademie von anderen Akademien unterscheidet, die politische und historische Bildung anbieten.
Die übrigen und üblichen Geschichtskurse sind sozusagen von Adam und Eva bis zu Angela Merkel. Wir grenzen das ein, von Bismarck zu Merkel. Aber es kommt eben nicht nur auf Zahlen, Daten, Fakten an, sondern auf die Gegenwartsgewichtung und Bedeutung der Vergangenheit. Und da wissen sehr viele Entscheidungsträger einfach nicht, dass sie auf glitschigem Terrain sind, sei es terminologisch, also sprachlich. Ich nenne ein Beispiel: Endlösung oder Dolchstoßlegende. Das sind Begriffe, die eben sehr geladen sind. Kurzum, der Brückenschlag von der Gegenwart zurück in die Vergangenheit und umgekehrt, um zu zeigen, was noch unglaublich gewichtig ist in der Tagespolitik.
Das heißt, Sie wollen sich die politischen Situationen angucken in Europa, in Deutschland, in der Welt und dann sagen, okay, wir bieten jetzt das an, weil das müssen Politiker jetzt in dieser Situation wissen.
Genau, und zum Beispiel greifen wir mal heraus das deutsch-jüdische, deutsch-israelische Verhältnis. Wodurch ist gerade in der Gegenwart das wechselseitige oder zumindest das deutsche Nichtverstehen der jüdischen oder israelischen Seite entstanden? Das kann man sehr deutlich erklären. Die Mehrheit der Deutschen hat die Schlussfolgerung gezogen, nie wieder Gewaltanwendung als Mittel der internationalen Politik. In Israel und in der jüdischen Welt hat man bezogen auf internationale Konflikte das genaue Gegenteil aus der Geschichte gelernt, nie wieder Opfer zu sein. Das heißt, man muss die gegenwärtige politische oder psychologische Befindlichkeit in die Geschichte zurückführen, denn dann erst versteht man die Gegenwart.
Weshalb haben Sie Walter Rathenau als Namenspatron gewählt? Also er war deutscher Außenminister, 1922 wurde er von Verschwörern, auch aus antisemitischen Motiven, ermordet. Wieso gerade Walter Rathenau?
Walter Rathenau vereinigte in sich die Eigenschaften eines herausragenden Denkers, eines bedeutenden Politikers, der strategisch dachte. Und er war ein deutscher Jude, der gezeigt hat, dass man sowohl jüdisch als auch deutsch-patriotisch sein kann. Denker, Unternehmer und Politiker. Drei in der Zusammenführung auch heute noch leider sehr seltene Fähigkeiten.
Die Walter-Rathenau-Akademie ist eine gemeinsame Initiative der gemeinnützigen Lichtburg-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Historischen Institut der Universität Potsdam. Und die Erlöse aus den Workshops der Rathenau-Akademie werden der Lichtburg-Stiftung zufließen. Wer ist die Lichtburg-Stiftung und was tut sie?
Die Lichtburg-Stiftung hat seit 15 Jahren im sozialen Brennpunkt Berlin-Gesundbrunnen 8 sogenannte Lernwerkstätten errichtet für Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis circa 20 Jahren. Diese Lernwerkstätten bieten Programme, geleitet von hochkompetenten Personen, im Bereich Musik, Physik, bildende Kunst, neue Medien, Küche, Literatur, Theater und Philosophie. Also eine ganze Menge.
Also die Erlöse fließen dieser Lichtburg-Stiftung zu, die eigentlich bildungsferne Kinder unterstützt.
Genau, in einem sozialen Brennpunkt, eben in Berlin-Gesundbrunnen, was eines der heikelsten Gebiete in Berlin und damit Deutschlands ist.
Eine erste Veranstaltung der Walter-Rathenau-Akademie unter dem Motto Deutschland von Bismarck bis Merkel, Geschichte als Falle und Waffe, findet am 16. Februar 2018 in Berlin statt. Das war ihr Gründer Michael Wolfsohn. Wir bleiben bei Bildungsfragen und stellen gleich ein Schulprojekt vor, das an Juden erinnert, die vor der Shoah in Mecklenburg lebten. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jehoshua Arends aus Darmstadt den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Die jüdische Gemeinde Hamburg fordert, dass der traditionelle Presseball der Hansestadt verschoben wird. Der Termin am 27. Januar sei offizieller Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, sagte Gemeindesprecher Daniel Killi. An einem solchen Tag dürfe man nicht feiern. Auch Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sprach von einem Fehler. Der Sprecher der Hamburger Autorenvereinigung Peter Schmidt erklärte, es gehöre eine Menge Geschichtsvergessenheit dazu, einen solchen Gedenktag in einer Zeit des anschwellenden Antisemitismus nicht im Auge gehabt zu haben. Die Stiftung der Hamburger Presse als Veranstalter verwies dagegen auf die Tradition. Der Presseball finde immer am letzten Sonnabend im Januar statt. Der Gedenktag sei der Stiftung sehr wichtig und werde auch in den Eröffnungsreden erwähnt. Mehr als 2 Millionen Menschen haben 2017 das ehemalige deutsche Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau besichtigt. Die Besucherzahl lag damit im vergangenen Jahr wiederum um mehr als 50.000 über dem bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2016. Deutsche Besucher stehen in der Statistik nach Polen, Briten, US-Amerikanern, Italienern und Spaniern an sechster Stelle. Die Zahl deutscher Besucher war leicht rückläufig. Dagegen kamen 70.000 polnische Gäste mehr als im Jahr zuvor. Auschwitz-Birkenau war das größte Vernichtungslager der deutschen Nationalsozialisten. Der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen, Michael Fürst, hat in einem Brief an alle Abgeordneten des Landtags gegen den Vorschlag der Landesregierung protestiert, den Reformationstag am 31. Oktober zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Er halte eine solche Entscheidung für untragbar, schreibt Fürst mit Verweis auf die antisemitischen Ausfälle Martin Luthers. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil und der evangelische Landesbischof Ralf Meister nehmen die Bedenken der jüdischen Gemeinde nicht ernst, heißt es in dem Brief. Der frühere SS-Mann Oskar Gröning muss trotz seines hohen Alters von 96 Jahren ins Gefängnis. Seine Beschwerde wegen nicht gewährten Haftaufschub hat das Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Weder das hohe Alter des wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilten Mannes noch sein Gesundheitszustand reichten aus, um vom Strafvollzug abzusehen. Wann die Ladung zum Haftantritt erfolge, werde derzeit noch geprüft, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Soweit die Meldungen.
Sie arbeiteten als Ärzte, Rechtsanwälte oder Geschäftsleute. Einer war Direktor einer Straßeneisenbahn-Aktiengesellschaft. Sie lebten in Rostock, Grevesmühlen, Dömitz und Pasewalk. Und sie waren jüdisch. Angeregt durch eine Fortbildung in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem haben Lehrer aus Mecklenburg-Vorpommern die Biografien dieser Menschen recherchiert und nachgezeichnet, um heutigen Kindern und Jugendlichen im Unterricht nahezubringen, wie Juden in Deutschland vor dem Holocaust lebten. Axel Seitz über ein besonderes Schulprojekt.
Marie Bloch, Gertrud Meyer-Ahrens, Ruth Lissner, Paul Behrendt, Ludwig Küchenthal, Heinz Rosenbaum, Max Salomon, Richard Siegmann, Georg Wertheim und Jakob Suhr. 10 Juden aus Mecklenburg und Vorpommern, deren Leben jetzt im Unterricht erzählt werden kann, mit Biografien, Fotos und Dokumenten. Max Salomon führte in Grevesmühlen das Kaufhaus Karsebohm.
Es war das einzige Kaufhaus in Grevesmühlen. Viele Leute haben dort sehr gerne eingekauft, weil sie dort die Möglichkeit hatten, auch mal anschreiben zu lassen. Zu Weihnachten hat Herr Salomon immer einen großen Spielzeugverkauf gemacht. Und es ist belegt, dass dann richtig lange Schlangen bis auf den Marktplatz waren, weil er hat das sehr schön dekoriert. Und die Leute sind dort gerne zum Einkaufen gefahren. Und außerdem, Kinder lagen ihm sehr am Herzen. Er hat extra eine kleine Zeitung für seine kleinen Kunden rausgegeben.
Iris Hoffmann-Wiegand hat sich in den vergangenen 2 Jahren mit der Familie von Max Salomon beschäftigt und kann nun ihren Schülern im Unterricht sowohl darüber berichten, wie der Kaufmann in der Kleinstadt lebte und arbeitete, aber auch, wie es ihm und seiner Familie nach dem Wegzug aus Grevesmühlen 1935 erging.
Herr Salomon musste einen Teil seines Geschäfts schon verkaufen. Die sind dann in die Niederlande gegangen. Dort hat er sich auch wieder als Kaufmann niedergelassen, war dann auf einer Dienstreise in England. Und während dieser Zeit wurde seine Frau und seine kleine Tochter, die sind nach Sobibor gekommen und dort auch umgekommen. Er selber ist dann in die USA ausgewandert, hat dort ein zweites Mal geheiratet. Aus dieser zweiten Ehe eine Tochter ist mal nach Grevesmühlen gekommen, hat Rückübertragungsansprüche geltend gemacht, hat aber dieses Haus verkauft. Das Haus gibt's noch.
Und von dem Kaufhaus der Salomons hat Iris Hoffmann-Wiegand auch Fotos von damals und von heute.
Das heißt, ich kann mit den Schülern da hingehen und sagen, guck mal da oben, da hat er das Spielzeug verkauft, hier unten sind die Leute reingegangen. Das ist für die Schüler viel, viel fassbarer als irgendwas Anonymes zu lesen von wie war es in sonst irgendwo.
Besonders wichtig ist den Lehrern, dass mit ihrem Projekt das Leben von völlig normalen Menschen erzählt werden kann, sagt Gerd Vorhauer.
Wir wollen möglichst positive Geschichten erzählen. Wir wollen nicht den Horror von Auschwitz erzählen. Diesen Horror hält man nicht aus. Man soll Kinder mit Geschichten nicht überwältigen. Und wir versuchen, Kindern erst einmal normale Geschichten nahezubringen, weil wir wollen, dass sie auch immer noch die Kraft besitzen, darüber nachzudenken. Und nach dem berühmten Spruch, Weinen bildet nicht, wollen wir eben keinen an den Rand seiner Aufnahmefähigkeit bringen, sondern wir wollen schon erzählen, was war, aber wir erzählen das Leben der normalen Leute.
Der Lehrer aus Lübs befasste sich mit dem Leben von Ruth Lissner, die 1921 in Parchim geboren wurde.
Ihre ganze Familie ist rechtzeitig rausgekommen und sind dann auch ausgewandert, erst nach England und dann schließlich nach Israel. Sie hat dann geheiratet und hat Kinder gehabt und ein Teil ihrer Familie sitzt in Chile. Wir hätten sie gerne auch informiert über das, was passiert. Wir haben nach allen Biografien auch nach dem Krieg recherchiert und versucht, die Leute wiederzufinden. Aber wir haben leider weder das Museum Parchim noch sonst jemand hat eine Spur. Auch Yad Vashem hat keine Spur von dieser Familie gefunden.
Ruth Lissner war 1994 noch einmal in ihrer Heimatstadt Parchim und hatte damals ihre Autobiografie vorgestellt. Selbst wenn 23 Jahre später Gerd Vorhauer nicht weiß, ob Ruth Lissner heute noch lebt, ihr Leben kann jetzt aber Schülern in Mecklenburg-Vorpommern wie das von weiteren 9 Juden jederzeit erzählt werden und ist somit vor dem Vergessen bewahrt.
In einem Schulprojekt geht es darum, wie Juden vor der Shoah in Mecklenburg lebten. Axel Seitz stellte es vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Arends aus Darmstadt.
Das 2. Buch Mose erzählt die Geschichte des Familienclans Jakobs, der zum Volk Israel wird und zahlenmäßig stark anwuchs und generell prosperierte. Diese Entwicklung gefiel allerdings nicht jedem in Ägypten. Als ein neuer Pharao an die Macht kam, kannte er Josef nicht mehr. Oder vielleicht wollte er nicht mehr kennen, so der mittelalterliche Kommentator Rashi. Und damit natürlich auch all das Gute, das Josef für Ägypten geleistet hatte. Offensichtlich wurden die Israeliten dem Pharao zu einflussreich oder er wurde neidisch, weil es ihm einfach zu gut ging. Vielleicht empfand er das auch nur subjektiv und rational betrachtet war es ganz anders. Wie auch immer, diese Vorgehensweise ist typisch für die Geschichte des jüdischen Volkes. Die Juden waren immer willkommen, weil sie halfen, die lokale Wirtschaft zu beleben oder nützliche Berufe oder andere Begabungen mitbrachten. Sobald sie dann ihre Aufgabe erfüllt hatten oder es ihnen gut ging oder es einfach gerade politisch opportun schien, wurden sie diskriminiert, vertrieben und manchmal geschah noch Schlimmeres mit ihnen. Dies war zu verschiedenen Zeiten in vielen Ländern Europas so. Eigentlich hatte der Pharao gar nichts Negatives gegen die Israeliten vorzubringen, außer dass sie angeblich zu zahlreich wurden. Es ist auch nirgendwo erwähnt, dass sich das ägyptische Volk beschwert hätte. Vielleicht konnten sich die Menschen noch an die guten Taten von Josef erinnern. Also setzt der Pharao Propaganda ein, um die Israeliten zu diffamieren. Er bringt eine Behauptung gegen sie vor, die so klassisch wie zeitlos ist. Wenn nun Krieg werden sollte, so könnte dieses Volk zu unseren Feinden übergehen und gegen uns streiten oder aus dem Land ziehen. Die Israeliten, die laut der Tora loyale Bürger Ägyptens waren, werden dargestellt, als meinten sie es nicht ehrlich, als wären sie Feinde und würden Ägypten bei erstbester Gelegenheit verraten, ja gegen die Ägypter kämpfen. Leider hat dieses Vorurteil kein bisschen an Aktualität verloren. Auch heute werden Juden von Antisemiten als illoyal und als Fremde dargestellt. Rabbiner Samson Raphael Hirsch aus Frankfurt im 19. Jahrhundert erklärt die Motivation des Pharaos mit der Unterdrückung des eigenen Volkes. Er versucht, eine Minderheit als Paria-Volk auszugrenzen, und die Ägypter können an ihnen dann ihren Frust über die eigene Unterdrückung abreagieren. Die Maßnahmen gegen die Israeliten folgen ganz typisch dem Muster des staatlichen Antisemitismus, beispielsweise auch in der Nazizeit. Erst mussten sie Sondersteuern zahlen, dann wurden ihre Rechte eingeschränkt, bis sie schließlich Sklaven waren. Als all das die Israeliten nicht schwächte, folgte der systematische Mord. Die Geschichte zeigt uns, dass wir Juden als Schicksalsgemeinschaft, wie es Martin Buber ausdrückte, miteinander verbunden sind. Wir sollten daher stolz unsere Zugehörigkeit zum jüdischen Volk betonen und die Berufung annehmen. Das heißt aber nicht, dass wir uns damit von unserer nichtjüdischen Umwelt abgrenzen sollen. Ganz im Gegenteil. Josef beispielsweise war ägyptischer Minister und trotzdem eben auch stark mit dem Judentum verbunden. Der jüdische Glaube widerspricht diametral der Ideologie des Pharaos oder rechtsextremer Gruppierungen heute. Wir sollen den Fremden lieben. Und warum? Eben gerade, weil wir selbst Fremde in Ägypten waren. Unsere Erfahrung als Sklaven in Ägypten soll uns sensibel dafür machen, wie es anderen Fremden, Minderheiten oder Verfolgten geht. Für das Judentum stehen Grund- und Menschenrechte sowie Gerechtigkeit im Vordergrund. Für Rassismus oder Ausgrenzung ist kein Platz. Die Geschichte zeigt, dass wir auch heute noch dafür einstehen müssen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Arends aus Darmstadt. Und hier noch ein Hinweis. Am kommenden Montag zeigt Arte um 23.50 Uhr den Dokumentarfilm Rabbi Wolf von Britta Wauer. Im Mittelpunkt steht der charmante, inzwischen pensionierte Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern, William Wolf.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20.30 Uhr auf NDR Info.